Erstmal danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Direkt nach dem Mittagessen ist immer schwierig. Ja? Also ich hoffe mal, dass ich euch quasi direkt aus dem Suppenkoma wieder ein bisschen in Stimmung bringen kann und eben auch nochmal für die weiteren Slots ein bisschen begeistern kann. Kurze Frage, wer war heute schon in dem Vortrag von Thomas Schüssler und Neno? Die meisten? Das passt wunderbar, weil hier geht es nicht um die Theorie, sondern hier geht es sozusagen, wie die ganzen Tools zusammen funktionieren. Und ich habe es ja schon in meinem Abstract geschrieben, fast keine Folien, also zwei musste ich dann doch nehmen, ja, weil wo ich die ganze Demo vorbereitet habe, ist mir dann auch so ein bisschen bewusst geworden, es ist ganz schön viel, was da alles passiert. Ja. Und sage jetzt mal, nicht in einer Stunde euch komplett zu überfrachten, habe ich dann doch noch mal so ein ganz kleines Architekturslide gemacht, wo das einfach noch mal aufgestellt und dargestellt wird, wie das Ganze funktioniert. Nichtsdestotrotz noch mal ganz kurz ein Recap. Warum DevOps und was ist DevOps? Thomas und Neno haben es ja sicherlich schon erzählt, aber mein, bis auf die Tatsache, dass es vielleicht mittlerweile heutzutage ein Jobtitel ist, ja, es geht ja hauptsächlich wirklich darum, dass ich eben schnellere und kleinere Releases habe, um sozusagen diesen Big Bang am Ende meines Entwicklungszyklus zu vermeiden. Und dann geht es natürlich auch ganz stark um die Zusammenarbeit und Kollaboration zwischen Entwicklungsabteilung und dem IT-Betrieb, also sozusagen unsere Administratoren. Und idealerweise komme ich wirklich irgendwo in einen Zustand, gerade eben vielleicht, wenn ich in einer größeren Organisation bin, wo ich eben nach wie vor noch diese Kompetenzcenter habe. Ja, ich mag diesen Begriff sehr gerne. Eigentlich nicht, weil wir sollten ja eher cross-funktionale Teams haben. Aber wo ich eben wirklich noch diese beiden Abteilungen habe, dass dann eben die Entwickler mit den IT-Operations-Leuten zusammenarbeiten, besprechen, wie muss die Infrastruktur aussehen. Das Ganze manifestiert sich dann irgendwo am Ende des Tages im Code, ja, quasi Infrastructure as a Code. Und dann kann ich eben mittels Automation das Ganze mitsamt meiner Applikation deployen. Warum eigentlich heute DevOps? Oder warum ist das Thema DevOps momentan in aller Munde? Das ist mal meine persönliche Meinung. Ich denke mal, weil das Thema momentan sehr viele bewegt. Ja. Vor einigen Jahren haben wir uns sehr stark damit beschäftigt, wie bekomme ich denn überhaupt meine Software gebaut? Und dabei lag auch wirklich sozusagen der Fokus auf dem Bauen der Software. Aber wir haben immer einen Aspekt ein bisschen vor uns hergeschoben. Das war nämlich, wie bekomme ich die Software auch wirklich bis zum Anwender? Also sozusagen diese letzte Meile. Und das ist, denke ich mal, eben auch gerade momentan die heiße Phase. Also wie ich Software baue und welche Tools ich dazu benutze, wie zum Beispiel Continuous Integration oder aber auch die Methoden, die ich dabei anwende, wie jetzt eben agile Softwareentwicklungsmethoden, das haben wir alles gemacht. Jetzt geht es wirklich sozusagen darum zu gucken, wie kann ich eben mit Tools, wie kann ich eben mit Prozessen und natürlich auch innerhalb dieser Entwicklungs- und IT-Operations-Abteilung zusammenarbeiten, um meine Bits zu deployen. So, was passiert heute? Ich werde euch quasi auf eine Reise eines Entwicklungszyklus nehmen, also wirklich komplett durch, von der Planung über die Entwicklung, Test bis hin zum Release. Ein Punkt lasse ich heute weg, das ist dieser Punkt Überwachung. Vielleicht war der ein oder andere in OLEX Session über Application Insights, also da geht es dann wirklich sozusagen um das Thema, die Software in der Produktion zu überwachen, zu gucken, treten irgendwelche Fehler auf, aber auch zum Beispiel Nutzungsanalysen daraus zu fahren. Ja, Application Insights, haben wir eine Lösung dafür, gibt es aber auch andere Tools. Vorrangig sozusagen Planung, Entwicklung, Test und Release. Und was werden wir machen? Ich zeige das jetzt einfach mal direkt an einer Webseite. Schauen wir mal ganz kurz um. Das ist unsere Anwendung, die wir heute deployen werden. Ist eine kleine ASP.NET 5-Anwendung und ich kann hier sozusagen Personen eintragen. Wer das gerne tun möchte, kann es jetzt machen unter ak.NET https://mts-devops. Kann jeder die Webseite aufrufen, kann sich dort verewigen. Und ich hoffe, dass wir dann auch beim Deployment sozusagen die Daten, die jetzt hier vielleicht während der Session eingetragen werden, auch weiter persistieren können und auch weiterhin verwenden können. Es ist wirklich eine End-to-End-Demo, also wirklich sozusagen diesen kompletten Zyklus durch. Es wird eine Demo. Ich selber bin gespannt, ob es funktioniert. Egal, ob es funktioniert oder nicht, es wird, denke ich mal, wirklich Spaß. Und ich habe hier mal die ganzen Technologien, die ich verwendet habe, aufgeführt. Ja. Jetzt wird sich sicherlich der eine oder andere fragen, warum ASP5 auf Mono, das Ganze auf einer Linux-Kiste, Container mit Docker deployen, viele Technologien. Ich sage es euch ganz kurz und knapp, ich wollte einfach hierher. Ja, und Azure ist das Thema beim Technical Summit, gerade bei den IT-Pro-Themen, Docker-Container, neue Technologien, ASP5 etc. Ich habe einfach mal versucht, das in unsere Tools abzubilden. Und das Interessante dabei ist, dass im Endeffekt mit unserem neuen Build-System und Release-Management-System, auch wenn ich hier einige Probleme hatte, und das wird dann sozusagen diesen Best-Practice-Teil ausmachen, wo ich nochmal ein paar Hinweise gebe, es ist möglich, das Ganze zu deployen. Es hat sich sehr rau angefühlt, ja? Also manche Technologien, vieles ist ja nach wie vor Preview. ASP5 zum Beispiel ist in der Preview, auch die Docker-Tools für Windows, alles in Preview, und so fühlt sich das auch an. Ja? Also es war nicht alles so, ich gehe jetzt einfach mal hier durch, schreibe ein paar Skripte, klicke das Ganze zusammen und dann funktioniert es. Es hat mich wirklich im Endeffekt am Ende des Tages 1,5 Wochen Arbeit gekostet, um das Ganze zusammenzuschöpseln. Aber es war eine interessante Lernkurve und wie gesagt, ich bin heute mal gespannt, was passiert. Der Link funktioniert nicht. Das liegt dann aber wahrscheinlich eher an unserem Service. Wer das trotzdem machen möchte, ich tue noch mal die ganze URL her. Ich schalte noch mal ganz kurz um. Ich meine, wenn einer schon mal auf Azure Websites deployed hat, ja, und keine eigene URL hat, der wird sich sicherlich über diese ewig langen URLs freuen. Machen wir nochmal ganz kurz hier größer. ts-dockerhost-dev.northeurope.cloudapp.azure.com. Ich weiß nicht, wie viele Zeichen Sie sich da noch einfallen haben lassen, ja, aber... Ich wollte es etwas abkürzen, sorry, dass der Link nicht funktioniert hat. Also gerne die Seite aufrufen, dann kommt ihr drauf. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Architektur. Ich habe meinen Client, das ist gewöhnlich Visual Studio, mit dem ich arbeite. Und alle meine Artefakte, die werden in VSO, also das heißt Visual Studio Online, gespeichert. Als Versionsverwaltung verwende ich hier Git. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt Git besonders toll finden und TF-Version Control quasi abkündigen wollen. Nein, es hat einfach nur damit zu tun, dass wir viele Features, die wir auf der TF-Version Control-Seite hatten, noch nicht in unserem Toolset bei den ganzen Git-Workflows hatten. Das heißt, vieles ist mit 2015 nachgezogen worden. Von daher war jetzt natürlich auch dort der Fokus. Und auf der anderen Seite ist TF-Version Control ein ausgereiftes System. Da haben wir eigentlich eher eine Evolution statt Revolution. Ich wollte vielleicht eben auch so ein bisschen diese Cross-Plattform-Möglichkeiten aufzeigen von VSO. Von daher ist da meine Wahl auf Git gefallen. Das heißt im Endeffekt, als Entwickler checke ich meine Änderungen in Git ein. Und sobald diese Änderungen eingecheckt werden, möchte ich eben auch nochmal einen Code-Review-Prozess durchführen. Das heißt, auf Git-Seite einen Pull-Request starten, um sozusagen die Änderungen, die ich eingecheckt habe, nochmal validieren zu lassen. Und wenn dieser Pull-Request erfolgreich durchgelaufen ist, das heißt, es wird ein Build im Hintergrund gestartet, dann bekomme ich am Ende des Tages, wenn auch der Build erfolgreich durchgelaufen ist, meinen Output. Und was dieser Build macht zum Schluss, ist sozusagen einen Docker-Container zu bauen. Kurze Frage, wer hat sich schon mit Docker beschäftigt? Ja, so gut ein Drittel. Wer ist der Meinung, man müsste sich damit mal beschäftigen? Also ich werde hier nicht im Detail darauf eingehen, aber vielleicht für diejenigen, die sich noch nicht so richtig mit Docker beschäftigt haben und auch mit Docker Hub. Docker Hub kann man sich vorstellen quasi als mein GitHub für Docker Images. Ein Docker Image ist eigentlich wirklich sozusagen kompletter Container aller meiner Assets mit allen benötigten Ressourcen für diese Anwendung, die ich einfach eins zu eins kopieren kann. Und ich kann die dann eben auf einem beliebigen Docker-Host laufen lassen. Und das Schöne dabei ist, man sieht es hier eben dreimal. Das heißt, ich habe diese Zielumgebung dreimal definiert. Eine Entwicklungs-, eine Test- oder Staging-Umgebung und eine Produktionsumgebung. Und ich kann dann eben über Docker Hub dieses Image auf alle diese drei Umgebungen verteilen. Die Herausforderung dabei ist, wie stelle ich denn auch sicher, dass sozusagen jede der Umgebungen mit dem entsprechenden Backend-Dienst spricht. Eine Herausforderung gehabt mit ASP.5, das Thema ist, wenn ich mit SQL Azure sprechen möchte, die aktuelle Implementierung, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt mit der Beta 8 oder mit dem RC, der demnächst herauskommt, schon gefixt haben, aber da ist die Thematik, dass ich keine Encryption nutzen kann auf der Mono-Implementierung von ASP.NET 5 Beta 6. Das heißt, ich habe hier nochmal einen kleinen Zwischenschritt gemacht und habe eine Web-API gehostet, die mir dann mit meiner SQL-Datenbank spricht und eigentlich nur die gesamten CRUD-Funktionen einfach als Web-API zur Verfügung stellt. Das heißt, hier auf der Backend-Seite läuft der Container mit meiner Frontend-Anwendung, das Backend, was aus einer SQL-Datenbank und aus einer API besteht und die dann entsprechend auch mit dem Frontend verdrahtet wird. Das heißt, beim Release müssen auch bestimmte Parameter gesetzt werden, eben mit welcher Web-API und mit welcher Datenbank sprichst du denn eigentlich. So, das war es auch an sich schon. Dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt in die Demo ein. Das machen wir mal weg. So, zwei haben sich schon eingetragen. Microsoft is watching you. Aber diejenigen, die es noch nicht ausprobiert haben, gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt hier wirklich sozusagen in meinem Gespräch mit dem Product Owner. Wir haben etwas Arbeit reingesteckt und haben eben die Funktionalität implementiert. Ich möchte eine Person hier in die Datenbank eintragen. Ich trage mich mal selber ein. Funktioniert, also ist schon mal ein Teil der Arbeit erledigt. Aber wie sich es für einen guten Product Owner gehört, der kommt natürlich gleich mal mit dem nächsten Wunsch und sagt, ist zwar schön und toll, aber was ist, wenn es eben zwei Artospäts gibt? Wie unterscheidest du die? Also ich möchte jetzt eben hier noch einen zweiten Vornamen mit tracken in der Datenbank. Wie gehe ich jetzt eben damit um? Normalerweise alle Änderungen machen. Ich müsste auch entsprechend die Web-API anpassen und natürlich auch im Backend die SQL Server Datenbank anpassen. Das kann ich alles manuell machen. Ich kann aber auch unsere Tools die Arbeit machen lassen. Und wie das geht, werden wir jetzt gleich noch mal sehen. Vielleicht noch zwei Sachen, bevor wir direkt mit der Demo starten. Ich würde euch bitten, immer wieder mal ganz unten in den Footer zu gucken. Ich habe hier, je nachdem, auf welcher Stage ich mich befinde, momentan bin ich jetzt hier auf dieser Development Stage, zwei Parameter hier, die angezeigt werden. Zum einen, mit welcher API spricht denn eigentlich gerade dieses Frontend? Und zum anderen, welcher Build ist denn eigentlich gerade deployed worden? Wenn ich jetzt hier auf die QA-Stage wechsle, dann sieht man auch hier, es ist eine andere URL für die API und ebenso auch in der Production-Stage. Diese Bildnummer, die kann sich jetzt dann irgendwann im Laufe des Deployments ändern. Je nachdem, wie viele Deployments ich sozusagen in der Vorbereitung gemacht habe, zwischen jetzt dem nächsten Live-Deployment, wenn wir jetzt irgendwann mal eine Bildnummer sehen, 923, 924. Und das Schöne dabei ist, wenn ich eben zum Beispiel auch die Anwendung komplett als so ein Image als Docker-Image weitergebe, kann ich eben wirklich selber auch vielleicht nochmal die Sache vom IT-Betrieb trennen. Das heißt, ich als Entwicklungsabteilung kann wirklich meine Sprints durchführen, die Sachen in die Entwicklungsumgebung und Testumgebung deployen. Allerdings für die Produktion kann eben IT-Operations jederzeit im Docker-Hub sich das Image angucken und sagen, okay, ich möchte eine spezifische Version in die Produktion bringen. Ja, und das kann dann vielleicht eine Version sein, die 2, 3 Versionen zurück ist, als wie diejenigen, die schon in der Entwicklung oder auf der Testumgebung deployed wurden. Also einfach mal immer wieder mal unten da einen Blick drauf werfen. Das ist mein Kanban-Board. Hier habe ich ja alle meine Aufgaben, die ich verwalten möchte, und ich habe hier schon eine Aufgabe erstellt. Ja. Ich möchte sozusagen einen zweiten Vornamen angezeigt bekommen. Das heißt, wir sind jetzt mal ein guter Entwickler, ziehen das Ganze hier in diesen Committed State und machen uns an die Arbeit. Vielleicht nochmal, wenn wir jetzt auch direkt hier in Visual Studio reingehen. Zwei, drei Sätze zu der Solution. Kurze Frage, wer nutzt denn heute die SQL Server Data Tools? Okay. Wer kennt die SQL Server Data Tools? Alle anderen würde ich bitten, schaut es euch an. Also gerade eben, wenn es um die Arbeit mit Datenbanken geht, um solche Themen wie Versionierung, um solche Themen wie Update-Skripte bauen, einen Data-Compare oder Schema-Compare zu machen, all das machen die SQL Server Data Tools. Die meisten wissen es gar nicht, dass es mit Visual Studio mit installiert wird. Die kriegen es dann erst mit, wenn ich Visual Studio installiere und irgendwann mal ploppt so ein Update-Dialog auf. Ja, bitte aktualisieren Sie Azure Tools, bitte aktualisieren Sie die SQL Server Data Tools. Die helfen mir wirklich dabei, sozusagen auch die Datenbank als Code zu betrachten. Das heißt, ich erstelle alle meine Datenbankänderungen in den SQL Server Data Tools und kann diese dann auch auf dem SQL Server deployen. Stellt es euch einfach nur vor, als quasi digitaler Abdruck meines Datenbankschemas. Ich kann dann eben dagegen vergleichen und das Ganze deployen. Man sieht jetzt hier, die aktuelle Version hat eben nur den Vornamen und Nachnamen. Und ansonsten sind hier jetzt nochmal die Web-API. Was vielleicht auch ganz interessant ist, aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, ich habe auch automatisierte UI-Tests hier in die Solution mit eingebunden. Das heißt, nach jeder Stage, die ich deploye, lasse ich hier automatisierte UI-Tests ablaufen, um auch zu verifizieren, dass die Webseite auch wirklich verfügbar ist, da ist und auch die Konnektivität zur Datenbank besteht. Kann ich natürlich über Unit-Tests machen, aber Unit-Tests überprüfen ja eigentlich nur sozusagen meine Funktionalität im Code. Das heißt, ich brauche hier irgendeinen Akzeptanztest und das mache ich eben mit UI-Tests, aber da kommen wir, wie gesagt, später nochmal drauf zu sprechen. Und ich mache jetzt mal die schnellste Programmierung, die es gibt. Ich habe natürlich, wie es im guten Kochstudio sich gehört, auch etwas vorbereitet. Das Einzige, was jetzt passiert, ich kopiere ein paar Dateien rüber. Müsste ja sonst im Endeffekt quasi hier das Schema ändern und natürlich auch meine API anpassen. Genau das macht dieses Skript. Ich möchte es euch jetzt nicht antun, dass ich jetzt nochmal 20 Minuten hier die Tastatur mit meinen Mittagsfingern bemühe. Aber wenn man sich jetzt mal dieses SQL-Skript anguckt, dann hat er mir jetzt sozusagen die weitere Spalte hier hinzugefügt. Das heißt, ich habe jetzt hier mein Middle Name in meinem Schema schon aktualisiert und muss jetzt quasi diese Änderungen im Deployment-Prozess dann auf dem SQL Server anwenden. Und das Schöne ist eben, ich kann das manuell machen. Allerdings, wenn ich natürlich diese Änderungen einspiele mit dem SQL Server Management Studio, die Daten sind dann erstmal flöten gegangen. Beziehungsweise, wenn ich vielleicht irgendwelche Stored Procedures etc. hatte, die müsste ich auch entsprechend anpassen. Und die SQL Server Data Tools, die helfen mir eben dabei. Wer sich da nochmal tiefer mit der Materie auseinandersetzen möchte, Konstantin Klein hat heute Nachmittag noch eine Session explizit zu dem Thema SQL Server Data Tools. Ist sehenswert. So, das heißt, die Änderungen sind jetzt hier quasi auf meinem Client gestaged. Das heißt, die muss ich jetzt nochmal committen. Und dazu verknüpfe ich jetzt auch hier direkt mal meine Arbeitsaufgabe damit. Also das war die 9.13. Machen wir es mal direkt so. Und mit Commit and Sync kann ich jetzt sozusagen meine Änderungen, die ich lokal gemacht habe in Git, auch direkt auf den Server überspielen. Das heißt, die Änderungen sind jetzt in VSO hochgeladen worden. Und wenn wir jetzt hier auf unseren Bildreiter wechseln, dann sollte jetzt auch automatisch ein Bild gestartet worden sein. Ich habe jetzt einen Step ausgelassen. Ich habe jetzt dieses Code Review, den Pull Request ausgelassen, einfach im Hinblick auf die Zeit, weil wir haben heute ein straffes Programm. Wer sich dafür interessiert, gerne mal kurz in die Doku reingucken. Aber im Endeffekt, was ich hätte machen müssen, ist im Endeffekt eine lokale neue Branch erstellen, in dem Fall eine Bugfix oder Feature Branch, diese im Endeffekt publizieren und dann darauf basierend einen Pull Request starten. Ich kann dann eben dann die entsprechenden Reviewer mit eingeben in einem Webdialog und die können dann das Ganze bestätigen oder ablehnen. Jetzt habe ich mal das gemacht, was man nicht machen sollte, direkt auf die Master Branch eingecheckt. Man sieht schon, der Build wurde gestartet. Das ist übrigens unser neues Build-System. Auf der linken Seite seht ihr die ganzen Tasks, die dieser Build ausführt und ich habe jetzt hier auch einen Live-Log meines Build-Agenten. Wir haben es früher sehr gerne so gemacht, dass wir die ganzen Logs versteckt haben vom Entwickler oder vom Bildadministrator. Ich musste dann entsprechende Schalter setzen und natürlich dann entsprechend im TFS graben, wenn es mich interessiert hat, wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist. Der neue Build Agent macht es deutlich einfacher. Und vor allem ist auch der neue Build Agent auf fast allen Plattformen lauffähig. Ist ein Cross-Plattform-Build Agent. Das heißt, er läuft nicht nur auf einer Windows-Maschine, sondern er läuft auch auf einer Linux oder Unix-Maschine und auch auf einem macOS. Quasi der Cross-Plattform-Build-Agent ist eine Node.js-Implementierung. Das heißt, überall dort, wo Node.js läuft, kann ich auch den Cross-Plattform-Build-Agent laufen lassen. So, er kommt jetzt hier in den Schritt, wo er quasi das Image für Docker vorbereitet. Und wenn wir uns mal diesen Build genauer angucken, dann sieht man, es ist auch vieles einfacher geworden. Zum einen kann ich jetzt die Builds komplett im Web Access bearbeiten und verwalten. Und ich stelle dann sozusagen hier aus einem Task-Katalog sequenziell meinen gesamten Bildprozess zusammen. Und was ihr hier auch seht, die meisten Tasks, die hier passieren, ich rufe im Endeffekt Skripte auf. Wenn ich jetzt diesen Build erweitern möchte, kann ich eben hier aus einem Task-Katalog unterschiedliche Build-Tasks auswählen. Das ist auch eines meiner Lieblingsbilder. Ja. Was fällt hier einem auf? Der allererste Task, der irgendwas mit Microsoft zu tun hat, ploppt hier ganz unten auf. Ja. Das ist die Veröffentlichung meiner Symbole. Und alles andere ist sozusagen hier zum Beispiel Maven, Gradle-Builds. Also das heißt, wir haben im Endeffekt Tasks, um zum Beispiel Java-Anwendungen zu bauen, Node.js-Anwendungen zu bauen. Es gibt hier Utilities, um zum Beispiel ein Shell-Skript auszuführen, eine Command-Line zu starten, etc. Das heißt, alles, was ich eigentlich ausskripten kann, kann ich auch mit diesem Build-System bauen. Solange ich eine Shell oder ein PowerShell starten kann, solange ich ein paar Parameter übergeben kann, kann ich auch eben dieses Build-System nutzen. Und wenn ihr ein paar Tasks findet, die ihr unbedingt benötigt, aber die hier nicht vorhanden sind, diese Tasks, die sind auf GitHub veröffentlicht, also es ist quasi open-sourced worden, kann jeder mal reingucken, kann jeder auch contributen und wir hoffen mal, dass wir irgendwann im Laufe der Zeit wirklich eine Community drumherum haben, die auch eben weitere Tasks contributen. Das heißt, einfach auf GitHub gehen unter VSO Agent Tasks ist unser Repository. Ich kann mir dort eben Tasks herunterladen und auch in meine lokale TFS-Infrastruktur mit einbinden. Also nicht denken, nur weil jetzt hier der Arthur ein paar Tasks mehr hatte, die er gezeigt hatte, die ich in meinem lokalen TFS nicht zur Verfügung habe. Ich kann mit einem Kommandozeilen-Utility diese Tasks auch in meine lokale TFS-Infrastruktur einspielen, um diese zu nutzen. Das heißt, wir bauen hier die Solution. Das Einzige, was hier passiert, ist sozusagen, ein paar Skripte werden aufgerufen, zum Beispiel eben die entsprechende .NET Runtime zu installieren. Wie gesagt, ASP5 Preview ist Preview, fühlt sich auch so an. Das heißt, da musste ich auf ein Installationsskript zurückgreifen, weil unser Build-System noch nicht weiß, wie er mit diesen Projekten umgehen soll. Danach werden ein paar Tests ausgeführt. Durch die Tatsache, dass ich eben hier auch wieder ASP.NET 5 Anwendung habe, musste ich auf Unit-Tests ausweichen. Das wird vom Framework unterstützt. Aber ich habe auch eben für meinen Webservice Unit-Tests laufen, die mir meine Funktionalität überprüfen beim Build. Das heißt, ich habe hier sowohl meine ganz normalen MS-Tests als auch X-Unit-Tests in diesem Build-Prozess mit drin. Und danach wird sozusagen das Ganze vorbereitet und auf Docker Hub publiziert. Der Build ist jetzt durchgelaufen, das heißt, ich sehe jetzt hier in der Summary sozusagen das Ergebnis. Hier die Ergebnisse meiner Unit-Tests. Das finde ich auch ganz gut. Ja. Da hat anscheinend unsere Produktgruppe gerade eben noch ein Deployment gefahren. Mittlerweile habe ich jetzt hier diese schönen Diagramme, sehe aber eben nicht direkt die ganzen Unit-Tests, die durchgelaufen sind. Die würde ich dann entsprechend im Test-Tab wiederfinden. Aber auch Code-Coverage. Ja, wenn ich eben wissen möchte, wie viel meines Codes wurde überhaupt von Unit-Tests erfasst, das kann ich im Endeffekt im Build-Prozess aktivieren, bekomme diese Ergebnisse hier direkt mitgeteilt. Und natürlich auch, was ist denn eigentlich alles in diesem Build gelaufen? Das heißt, zum einen ist hier sozusagen mein Commit mit diesem Build verknüpft und natürlich auch das entsprechende Product-Backlog-Item, das wir bearbeitet haben. Also ist eigentlich dieser Build wirklich sozusagen die Klammer um alle diese ganzen Artefakte, die hier in dieser Entwicklung passiert sind. Und nur wenn dieser Build quasi wirklich erfolgreich durchgelaufen ist, geht er in den nächsten Prozess oder in den nächsten Arbeitsschritt, und zwar triggert er jetzt das Release an. Und wenn ich eben hier auch nicht noch mal ein paar Stops reingehauen hätte in Form von Genehmigungsworkflows, dann würdet ihr eigentlich gar nichts mitbekommen und wir könnten in einer Viertelstunde zum Kaffee trinken gehen, weil eben all diese Aktionen automatisiert irgendwo im Hintergrund passieren. Das ist die Übersichtsseite von Release Management. Erwartet jetzt sozusagen, dass ich hier das erste Deployment auf die Dev-Umgebung bestätige. Das heißt, ich kann hier wirklich so einen Genehmigungsworkflow hinterlegen. Und bevor ich das mache, möchte ich jetzt eben auch wissen, ob meine Tests erfolgreich durchgelaufen sind. Das heißt, diese UI-Tests, die ich definiert habe, sehe ich jetzt eben hier. Auch die werden entsprechend mit diesem Build verknüpft und haben dann auch eine Referenz auf dieses Release, sodass ich auch wirklich nachvollziehen kann, welches Image wurde deployed, welcher Build steckt denn dahinter. Und welche Tests haben diesen Build und dieses Image verifiziert? Das heißt, wenn man hier auf die Test Results klickt, sollte eben dieser AdPerson-Test angezeigt werden. Und entsprechend auch, wenn ich jetzt hier nochmal auf meine Dev-Umgebung gehe, sieht man, dass jetzt hier schon, dass jetzt hier eben dieser Build 923 in quasi live geschaltet wurde. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn wir jetzt hier auf unseren People-Reiter klicken. Ja, alle Daten sind noch da, plus unser UI-Test. Hier mein Firefox-User, der ganz unten sich nochmal eingetragen hat. Also sieht es wohl so aus, dass wir eben hier unseren Genehmigungsworkflow bestätigen können, damit die Release-Pipeline weiterläuft. Entsprechend auch hier im Release-Management-System, ich gehe gleich nochmal auf die Details drauf ein, was hier quasi passiert. Aber im Endeffekt, es sieht ähnlich aus wie unser Build-System. Das heißt, ich habe hier auch eben einen sequentiellen Ablauf von Tasks, die mir dann sozusagen das Deployment orchestrieren. Und genau das ist eben Release Management. Es ist ein Orchestrationsworkflow, Orchestrationstool für meinen Release Workflow. Das heißt, ihr könnt natürlich auch für das Release das Tool nehmen, was ihr vielleicht schon im Einsatz habt oder was für Technologie XYZ verwendet wird und auch entsprechend hier über diese Skripte mit einbinden. Wie gesagt, alles, was ich irgendwie skripten kann, kann ich in das Build-System und in das Release-Management-System mit einbinden. Und man sieht jetzt eben auch hier die einzelnen Tasks. Er hat sozusagen die Artefakte heruntergeladen auf meinen Build- und Deployment-Agent. Das war sozusagen dieser Build-Output. Hat dann über ein Skript die Datenbank deployed mittels eines Duckpack-Paketes, hat den Webservice auf die entsprechende Website deployed und das Image, was vorher über den Bildprozess auf Docker Hub geladen wurde, auf meinen Docker-Host, in dem Fall diesen den Dev und den QA-Docker-Host, jetzt eben wieder heruntergeladen und in Betrieb gebracht und zum Schluss diesen UI-Test ausgeführt. Wenn man sich das mal im Detail anguckt, hier habe ich natürlich auch noch mal eine Übersicht über alle Artefakte, das heißt diese komplette Traceability, mein Commit, meine Work-Items, ähnlich auch wie wir es im Bild haben. Wenn wir uns mal so eine Release-Definition angucken, jetzt muss ich es dann doch leider wieder etwas kleiner machen, finde ich auch genial. Ja. Es ist super toll, dass man das einfach im Browser vergrößern kann. Allerdings eignen sich hier unsere Eingabefelder nicht sehr gut, wenn ich eben längere Strings mitverwalten möchte. Aber ich werde jetzt gleich nochmal die Bildschirmlupe nehmen. Es sieht ähnlich aus wie im Build. Das heißt, ich erstelle eben auch die Release-Pipeline ähnlich wie den Build aus einzelnen Tasks, die ich hier anordnen kann. Und wenn man hier diesen Task-Katalog aufruft, dann wird einem sofort auffallen, es sind im Endeffekt dieselben Tasks, die ich auch im Build-System habe. Das heißt, die kann ich wirklich eins zu eins gegeneinander austauschen. Brauche ich diese ganze Deployment-Pipeline nicht? Das heißt, habe ich vielleicht wirklich nur mein Build, der nur immer einen Rechner betanken soll? Brauche ich diesen ganzen Genehmigungs-Workflow-Zeug nicht? Dann kann ich auch ganz gut damit leben, wenn ich eben auch mein Deployment mit meinem Build mache. Ist zwar jetzt nicht ganz so sauber, ja, weil ich sage ja eigentlich, mein Build soll sozusagen die Software, die gebaut wurde, verifizieren und danach wird das Ganze eben irgendwo in andere Hände übergeben zum Deployment, aber kann ich eben auch machen, weil diese Tasks sind auch im Build-Prozess verfügbar. Und hier finden sich dann eben auch nochmal zusätzlich fürs Deployment weitere Tasks, wie eben zum Beispiel die Datenbank zu deployen mittels eines SQL-Server, Database-Projects, oder dann eben auch zum Beispiel hier dieses Docker-Deployment. Wobei, was ich herausgefunden habe, da muss unsere Produktgruppe nochmal etwas Arbeit nachlegen. Ja. Dieser Task funktioniert nicht so oder hat zumindest nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Ich kann damit zwar schon eigentlich ein Docker-Image deployen. Das Thema ist, ich kann bei diesem Task nicht auswählen, welches Docker-Image ich denn eigentlich haben möchte. Und wir erinnern uns, unten die URL, wir zeigen die Bildnummer an und die Bildnummer referenziert auf ein entsprechendes Docker-Image. Ich möchte ja wissen, welches Docker-Image wirklich für das Frontend deployed wurde. Das heißt, hier habe ich einen eigenen Task geschrieben, nicht ganz, im Endeffekt auch ein kleines Skript, wenn man das mal ein bisschen größer macht. Beziehungsweise, ich muss das hier wirklich rauskopieren, weil das ist echt genial. Also sozusagen schon mal ein Best Practice. Ja. Notepad hilft, gerade eben, wenn ich solche längeren Strings hier bearbeiten möchte. Und diese Tasks sind alle gleich aufgebaut. Das heißt, ich habe im Endeffekt hier zum Beispiel für diesen PowerShell-Task, welches Skript möchtest du aufrufen? Dieses Skript macht eins, es nimmt die Docker-Tools für Visual Studio, baut das Image, gibt diesem Image einen Tag, und zwar die Nummer meines Builds, und publiziert das Ganze auf Docker Hub. In einer anderen Schleife beim Deployment holt sich dieses Image mit genau diesem Tag und lässt dann auf dem Dockerhaus laufen. Und man sieht dann hier sozusagen die Parameter, die an dieses Skript übergeben werden. Ich habe bestimmte vordefinierte Parameter, die ich nutzen kann, die mir das Build- und Release-Management-System zur Verfügung stellt. Ich kann aber auch meine eigenen Parameter definieren, die ich dann eben hier in diesen Deployment-Prozess oder Build-Prozess mit übertrage. Und das sieht man hier zum Beispiel auch ganz gut, wenn es um das Deployment der Web-API geht oder auch der Datenbank. Ich habe hier bestimmte Parameter verwendet. Und diese Parameter, die hier auftreten, also zum Beispiel das Login für die SQL Server Datenbank, das Passwort für die SQL Server Datenbank etc., die kann ich entsprechend entweder als globale Variablen definieren, die mir sozusagen im gesamten Release-Management-Prozess zur Verfügung stehen. Also jetzt hier der Benutzername für die Datenbank, Passwort. Das Passwort ist auch wirklich im System gesichert, ja, also nicht nur hier vier Sternchen und ich sehe im System das Klartextpasswort und noch ein paar weitere Parameter, die ich benötige, um dieses Release zu verwalten. Das ist die eine Geschichte. Und ich habe auch die Möglichkeit, sozusagen Parameter pro Umgebung zu definieren. Das heißt, hier habe ich sozusagen für jede Stage definiert, gegen welche Datenbank spricht denn eigentlich diese Stage und welches Deployment-Skript oder welche Parameter sollen an dieses Deployment-Skript übergeben werden. Und das ist eigentlich, wer heutzutage Web-Deployments macht, mit Web-Deploy wird sicherlich kennen, Publishing-File. Ich gebe eine Liste an Parametern mit, die mir das Ganze beschreiben und kann eben mit diesem Parameter-File und Web-Deploy dann eben auf meine Zielumgebung deployen. Und genau das macht auch dieses PowerShell-Skript, indem er hier jeweils für die Zielumgebung die entsprechenden Parameter aus diesem Publishing-XML herausliest. Ja, und last but not least sozusagen unser Test. Auch hier im Endeffekt parametrisiert. Das heißt, ich führe hier im Endeffekt je nach Zielumgebung entweder diesen UI-Test mit meinem Firefox-Browser aus oder mit einem Chrome-Browser. Möchten wir mal ARE-Varianten versuchen. Und das UI-Test-Framework, auch nicht unser Framework, also wir haben ein eigenes UI-Test-Framework, das nennt sich Coded UI-Tests, aber vielleicht hat der eine oder andere mal schon was von Selenium gehört. Selenium ist eigentlich ein sehr populäres Cross-Plattform-Test-Framework. Also das heißt auch, wenn ich zum Beispiel meine Browser-Tests auf einem Mac mit Safari ausführen möchte, Selenium unterstützt es. Und von daher eben auch hier die Verwendung von Selenium und nicht unserem Coded UI-Test. Die Herausforderung dabei ist natürlich auch wiederum, wie sage ich denn eigentlich meinem Build- und Release-Agenten, welchen Browser soll er denn verwenden? Könnte ich natürlich irgendwie hart kodieren. Ich könnte zwei UI-Tests machen. Wenn wir gleich nachher noch mal im UI-Test sehen, wie ich eben auch zum Beispiel diese UI-Tests parametrisieren kann. Und genau das passiert nämlich hier, weil wenn man sich das hier mal anguckt im Detail, ja, war schon wieder geschlossen. Wenn man sich das hier im Detail anguckt, ist auch sozusagen dieser Parameter, ich mache das mal ein bisschen größer, damit man es auch hinten sieht. Oh, das mag Notepad. Verändere niemals den Font oder die Fontgröße. So, das heißt im Endeffekt auch, gegen welche URL soll dieser UI-Test ausgeführt werden und auch welcher Browser verwendet werden soll, wird als Parameter übergeben. Wenn wir uns mal unser Release angucken, dann müsste jetzt eben hier quasi genau, die QA-Stage wurde deployed. Er fragt mich jetzt sozusagen für die Genehmigung, um in die Produktions-Stage zu deployen. Das heißt, wir haben jetzt das aktuelle Image in der Dev- und QA-Umgebung und kann jetzt eben hier auch das Ganze in der QA-Umgebung verifizieren. Das heißt, auch hier ist jetzt sozusagen die 923 in Flight. Und unser UI-Test hat sich hier mit dem Chrome angemeldet und hier diesen Chrome-E-Usernamen hinterlassen. Also scheint alles noch zu funktionieren. Das heißt, ich kann jetzt wirklich das Go geben und auch meine Produktionsumgebung aktualisieren. Das heißt, ein letztes Mal. Mein Approval ausführen und jetzt geht er sozusagen in die Produktionsstage, deployed auf dem Produktionshost des Docker-Image, aktualisiert die entsprechenden Parameter für die Datenbank, die Web-API und danach sollte er quasi fertig sein. Diese Tests, die hier ausgeführt wurden, die hängen auch in diesem Gesamtergebnis mit drin. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel da springt es jetzt ein bisschen hin und her. Wenn ich mir jetzt hier diesen aktuellen Testlauf angucke, das ist jetzt sozusagen auch derselbe AdPerson-Test, nur eben von meinem Chrome-Browser. Der referenziert auch entsprechend hier diesen Build 923. Das heißt, eben wie vorhin schon mal angesprochen, der Build ist eigentlich wirklich sozusagen die komplette Klammer. Ich kann jederzeit in diesen Build-Report gehen und sehen, ist denn eigentlich meine gesamte Umgebung, in die ich deployed habe, eigentlich noch gesund, funktioniert die oder habe ich hier irgendwo Fehler gehabt? Das heißt, 4 Tests ausgeführt, 2 Unit-Tests, 2 UI-Tests, alle diese Informationen hängen hier mit dran, plus die Referenz entsprechend zu dem Deployment. Eine Besonderheit gab es, wer genau aufgepasst hat, wobei ich glaube, das habe ich nicht gezeigt, in diesem Deployment-Prozess auf der QA-Stage habe ich eben nicht nur diesen UI-Test ausgeführt, sondern ich habe hier zum Schluss noch einen kurzen Web-Performance-Test ausgeführt. Das heißt, wir haben auf Visual Studio einen Load-Test-Service, den ich nutzen kann. Sobald mein Endpoint irgendwie von außen erreichbar ist, kann ich eben hiermit wirklich so leichtgewichtige Performance-Tests machen. Ich kann aber auch aus Visual Studio einen erstellten Load- und Performance-Test in VSO hochladen und diesen ausführen, wenn es etwas komplexer sein soll. Das heißt, dieser Web-Performance-Test geht auf diesen QA-Host und validiert mir eben auch, ob die Seite überhaupt performant ist. Weil idealerweise, also das Ganze, ich würde es jetzt auch mal eher als Proof of Concept sehen. Ja? Weil wenn man wirklich sagen würde, ich möchte das jetzt wirklich live austesten und der Hintergedanke, dass ich eben von einer Stage in die nächste deploye, ist eigentlich wirklich der, dass ich eben sage, ich habe in eine Stage deployed, deploye in die nächste Stage wirklich 1:1 dasselbe. Das heißt, die Stage sollte eigentlich auch gleich aussehen, um einfach sozusagen am Ende in der Produktion zu sagen, ich habe ja schon vorher 50 Mal deployed, also kann ich davon ausgehen, dass das Deployment 51 auch funktionieren sollte. Das Einzige, was ich eigentlich wirklich von Stage zu Stage ändern sollte, ist wirklich sozusagen vielleicht die Skalierung. In meiner Development-Umgebung deploy ich wirklich auf einen Server, auf dem die Datenbank und API läuft. In meiner Testumgebung deploy ich auf eine Umgebung, wo vielleicht die Datenbank separat zur API steht und in der Produktionsumgebung habe ich vielleicht 10 Webserver, die über einen Load Balancer angebunden sind, um sozusagen auch der Last standzuhalten. Aber eigentlich sozusagen wirklich in jeder Stage unterschiedliche Deployment Steps reinzunehmen, würde ich nicht empfehlen. Wenn wir uns das Ergebnis angucken wollen von dem Load Test, das kann ich entsprechend hier im Visual Studio machen. Dazu muss ich hier nur diesen Load-Test-Manager starten, der verbindet sich jetzt mit meinem VSO-Account und lädt sich alle Last-Test-Results herunter, die sozusagen produziert wurden. Das sind jetzt einige dabei, die ich vorher habe laufen lassen mit meinen Deployments in der Vorbereitung und das ist sozusagen der aktuelle Last-Test zu dem aktuellen Deployment, der gegen diese QA-Stage gegangen ist. Das heißt, ich habe dann auch hier die Ergebnisse direkt in Visual Studio und kann damit arbeiten. Ja, das sieht ganz gut aus. Das ist hier noch eine andere Ansicht im Reporting, im Release Management. Hier würde ich dann sozusagen alle meine Release Pipelines sehen. Ich kann eben nicht nur eine Applikation damit deployen, deployen, sondern auch wirklich mehrere. Dann würden hier einfach in einer Liste alle Applikationen auftauchen und ich habe dann auch sozusagen hier einen Überblick über die gesamte Release Pipeline. Ja. Grün sieht gut aus. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht erwartet, ja, weil es sind wirklich viele, viele Bits, die da hin und her geschoben werden, viele einzelne Komponenten, die hier mit deployed werden. Aber das war wohl heute soweit ganz gut. Eine Sache noch, ich habe es ja vorhin versprochen, die UI-Tests. Wie gesagt, Selenium als Framework. Wir arbeiten seit einiger Zeit mit Selenium zusammen. Die Idee dahinter ist sozusagen, ähnlich wie wir unser eigenes Coded UI Test Framework, entsprechend hier eine Integration in Visual Studio, respektive natürlich in die .NET-Welt zu schaffen, um eben auch Selenium als, ich sage jetzt mal, Cross-Browser oder Cross-Plattform UI Test Framework mit verwenden zu können. Das Schöne ist eben an Selenium, die haben eigentlich wirklich für fast alle Plattformen entsprechenden Treiber, um auch dort UI-Tests auszuführen, auch für mobile Endgeräte. Und im Prinzip durch diese Integration kann ich eigentlich damit arbeiten, auch wie mit meinen Coded UI-Tests. Mit der einzigen Ausnahme, wir haben keinen so einen schönen Recorder wie in unserem UI-Test-Framework, wo ich eigentlich wirklich hergehen kann und mir sozusagen so einen Rumpf für einen UI-Test einfach aufzeichnen kann. Im Endeffekt muss ich das hier wirklich ausprogrammieren. Wer hier nochmal tiefer einsteigen möchte, sehr empfehlenswert auf der Selenium-Homepage. Ja. Ja, also da, danke nochmal für den Hinweis, das stimmt, habe jetzt ganz unterschlagen. Also es gibt für den Firefox ein entsprechendes Plugin, mit dem kann ich aufzeichnen, kann damit weiterarbeiten. Aber im Endeffekt ist es eigentlich auch sehr, sage jetzt mal, selbsterklärend. Ich komme relativ schnell zum Ergebnis. Das heißt im Endeffekt jetzt hier die Aktionen auskodiert. Die Frage war natürlich, wie bekomme ich in diesen UI-Test entsprechend die Parameter, gegen welche Zielumgebung soll eigentlich der UI-Test ausgeführt werden. Und das Ganze passiert hier sozusagen in meinem Test-Kontext. Das heißt im Endeffekt, wenn dieser UI-Test initialisiert wird, und ich mache mal hier das Fenster weg, dann speichere ich zum einen den Browser als auch natürlich die entsprechende Ziel-URL hier mit ein. Das heißt, wenn dieser Test ausgeführt wird, die Parameter werden aus Release Management übergeben, werden hier ausgewertet und er weiß dann sofort, gegen welche Zielumgebung soll er laufen und auch mit welchem Browser soll er verwenden. So. Ja, das war's mit der Demo. Ich habe vorhin gesagt, ein paar Best Practices, ein paar Lessons learned. Kurze Frage vorweg. War die gut? Ja? Wer da tiefer einsteigen möchte, die Demo habe ich zusammen mit meinem Kollegen Donovan Brown, der ist jetzt seit kurzem PM für das gesamte DevOps-Thema in der DevDiv zusammengebaut. Wir haben das Ganze auf GitHub publiziert. Ich lasse die Webseite einfach nochmal laufen für einige Tage. Jeder, der draufgehen will, die ganzen Links sind auf der Webseite zum GitHub-Repo. Es gibt auf Donovans Blog eine Reihe an Blogposts, die ein bisschen beschreiben, wie ich das Ganze aufsetzen kann. Da werden wir jetzt auch noch ein bisschen weiter dran arbeiten. Es fehlen noch einige Teile. Wie gesagt, das war eigentlich hauptsächlich auch mit für den Tech Summit, um das Ganze mal aufzuzeigen, was eigentlich mit dieser Plattform möglich ist. Und ich denke mal, also mich selber hat es irgendwie erst ein wenig erschreckt, aber auf der anderen Seite fand ich es eigentlich ganz cool, weil im Endeffekt zeigt es wirklich sozusagen dieses neue Microsoft. Wir sind nicht mehr nur auf der Windows-Plattform, sondern wir können auch mit anderen Tools, wir können auch mit anderen Plattformen zusammenarbeiten. Und gerade eben auch die Evolution in TFS oder Visual Studio Online, was das Bildsystem angeht, dass ich jetzt eben auch einen Cross-Plattform-Build-Agent habe, um zum Beispiel Java-Anwendungen zu bauen oder vielleicht auch irgendeine der neuen Technologien zu verwenden, wie Node etc. Das ist eine deutliche Öffnung und wir haben hier einfach wirklich mittlerweile eine viel bessere Story als wie vor einiger Zeit, wo wir quasi mehr oder weniger auf der Windows-Plattform festgehangen waren. Entsprechend natürlich auch eben, wenn es ums Thema Testing geht oder natürlich auch dann eben einen Schritt weiter ums Deployment mit Release-Management. Das Schöne ist, was ihr heute gesehen habt, ist Release-Management wie Next. Es ist in einer Preview. Es gibt auf Visual Studio einen Link, da kann ich mich dazu anmelden. Was heißt Preview? Es heißt eigentlich noch nicht für den Produktivbetrieb gedacht. Kann noch Bugs enthalten, wird sich noch weiterentwickeln, aber ich kann diese ganzen Konzepte, die ich aufgezeigt habe, auch in dem aktuellen Release-Management-System verwenden. Der Client sieht ein wenig anders aus, ja, der hat eher so eine schwarze Oberfläche, ist noch ein Fat-Client, das heißt, wir haben hier noch nicht die Integration in den Web-Access mit dem aktuellen Release-Management, aber die Prinzipien, die Vorgehensweisen und auch, sag jetzt mal, die Skripte oder Tasks, die kann ich eins zu eins in beiden Systemen verwenden. Das ist vielleicht schon auch mal der erste Hinweis. Kurze Frage, wer hat denn eigentlich schon mal mit dem Release-Management gearbeitet, das wir haben? 2, 3 Leute. Wir haben in dem aktuellen Release-Management momentan 2 unterschiedliche Ansätze, wie ich so eine Release-Pipeline aufbauen kann. Zum einen, ähnlich wie jetzt hier, mittels Skripten und, sage jetzt mal, einfach Tasks, die ich aneinanderreihe. Und auf der anderen Seite gibt es wirklich sozusagen so eine Agent-Based Deployment Pipeline, mit der ich einfach aus einem Satz von vorgefertigten Aktionen meine Release-Pipeline zusammenbauen kann. Wenn ihr Release-Management einsetzt, bitte geht diesen Skriptweg, bitte geht diesen Taskweg, weil wir von dieser alten, aktionsbasierten Workflow-Pipeline keine Upgrade-Möglichkeit haben werden aufs neue Release-Management-System. Ja, paar Best Practices. Ich habe es heute 2-mal erwähnt, möchte es nochmal erwähnen. Alles, was ich auf der Kommandozeile ausführen kann, kann ich in unserem Bildsystem und Release-Management-System ausführen. Möchtet ihr ein MSI installieren, gebt ihm die Parameter, schreibt ein kleines Skript, kann ich installieren. Möchte ich vielleicht ein Produkt XYZ installieren, solange es sich irgendwie parametrisieren, ausskripten lässt, habe ich die Möglichkeit, es zu bauen und entsprechend zu releasen. Übrigens, die Links führen dann einfach entsprechend auf einige Blogposts und weiterführende Informationen. Das heißt, wenn ihr da nochmal reingucken wollt, wie es dann im Detail aussieht, einfach einen der Links auswählen. Auch sehr häufig die Frage, wie gehe ich eigentlich mit solchen Sachen um, gerade eben in größeren Organisationen. Ich habe mehrere Domains, ich habe vielleicht auch wirklich irgendwelche Umgebungen, die nicht in meiner Domäne hängen. Wie spreche ich mit denen? Vielleicht auch ganz anderes Netzwerksegment. In dem aktuellen Release-Management-System ist es ein wenig komplexer und komplizierter. Das heißt, da muss ich eben zum einen in der Active Directory-Domäne zum Beispiel mit Two-Way-Trusts arbeiten oder aber ich muss sogenannte Shadow-Accounts nutzen. Das heißt, ich muss einen Dummy-User anlegen, der sowohl auf dem Deployment-Agent als auch natürlich in meiner Release-Management-Umgebung bekannt ist, der dann mit dem Agent kommuniziert. Im neuen System viel einfacher, viel besser. Ich kann eigentlich den Agent auf jeder Zielmaschine installieren, wo ich Aktionen ausführen möchte. Diesen Agent melde ich im VSO oder TFS an. Das Einzige, was der benötigt, ist eine HTTPS-Verbindung und kann ab dem Zeitpunkt sofort Aktionen ausführen. Das heißt, auch wenn Sie irgendein System hinter Firewalls haben etc., Agent dort installieren und die Aktionen dort ausführen lassen, bevor Sie sich Gedanken machen, ich baue hier und wie kriege ich das Ganze nach ABC rüber. Der neue Agent unterstützt sogenannte Capabilities. Über Capabilities kann ich festlegen, welche Komponenten sind denn eigentlich auf diesem Build- und Deployment-Agent installiert. Das kann ein Framework sein, das kann vielleicht ein bestimmter Treiber sein, das kann vielleicht wie in meinem Fall ein Firefox sein oder ein Chrome-Browser, der auf dem Agenten installiert ist, weil ich ja eben dort diese UI-Tests ausführen möchte. Das heißt, das kann ich entsprechend hier beschreiben und kann dann auch im Build- und Deployment-Workflow genau sagen, nutze mir einen Agenten, der auch die entsprechenden Capabilities zur Verfügung stellt. Bildqualität setzen. Auch sehr gerne. Ich habe ja quasi sowohl in dem alten Bildsystem, also in unserem Sammelbildsystem, als auch im neuen Bildsystem die Möglichkeit, die Bildqualität zu setzen. Das geschieht normalerweise manuell, indem ich eben im Bildbericht sage, setze mir die Qualität auf, Tests, Pass, Deployed, was auch immer. Viele möchten das allerdings gerade eben beim Deployment automatisiert setzen. Das Schöne ist, durch die API im TFS und VSO kann ich das Ganze auch programmatisch machen. VSO arbeitet mit einer REST API, das heißt, entsprechend kann ich auch hier einen Webcall absetzen. Ich kann aber auch die das TFS-SDK verwenden. Ich kann die entsprechende DLL in meinem PowerShell-Skript einbinden und dann im Endeffekt einfach über einen PowerShell-Befehl entsprechend diese Bildqualität setzen. Ist entsprechend auch hier verlinkt. Auch ein sehr guter Kandidat. Retain indefinitely. Gewöhnlich setzt unser Release-Management-System bei einem Release dieses Flag. Dieses Flag besagt, dieser Build darf nicht mehr gelöscht werden, auch wenn ich eine entsprechende Retention-Policy angelegt habe. Das kann natürlich dazu führen, dass irgendwann mal mein Release- oder Build-Agent überläuft, weil ich zig Releases habe, die vielleicht nie die Öffentlichkeit gesehen hat. Und ich müsste mich natürlich dann auch selber darum kümmern, sozusagen diese Builds aufzuräumen. Also da vielleicht auch dran denken, gerade eben, wenn ich eben Releases habe, die wirklich nicht released wurden, weil vielleicht irgendwo ein Fehler aufgetreten ist, weil ich vielleicht irgendwo die Release-Pipeline abgebrochen habe, entweder das Flag manuell zu löschen oder sich auch ein kleines Skript zu schreiben, das wirklich beim Deployment überprüft, wurde deployed, zum Beispiel hier mit diesem UI-Test, ist das Ding wirklich deployed worden, ist das Ding wirklich verfügbar, dann setze ich dieses Flag, ansonsten nehme ich dieses Flag wieder raus, sodass dann eben auch die normalen Aufräumprozesse vom VSO, TFS laufen können. Ja, dazu, glaube ich, gibt es nicht viel zu sagen. Einzige, was vielleicht interessant ist, wenn ich mich mit dem Thema DevOps auseinandersetze, gerade eben auch auf unserer Plattform, schaut euch das Thema Resource Groups an. Resource Groups ist eigentlich wirklich sozusagen das Bindeglied, um Infrastruktur als Code zu beschreiben und dann entsprechend auch eben auf Azure oder künftig auch auf dem Azure Stack zu deployen. Ich kann damit eben wirklich zum Beispiel sagen, wie sieht so eine Zielumgebung aus, wie viele Festplatten muss denn diese Zielumgebung haben, wie sieht die IP-Konfiguration aus, wie sieht überhaupt meine Prozessor-Konfiguration aus. Das Ganze beschreibe ich in einem Code-File, check das Ganze ein in meine Versionsverwaltung und kann damit eben auch über die Release-Pipeline nicht nur meine Applikation in dem Zustand deployen, sondern deploy damit automatisch auch diese Infrastruktur, die ich dazu benötige. Docker macht es hier natürlich ein bisschen einfacher, indem ich eben wirklich sozusagen dieses Image, was ich als kompletten Container meiner Anwendung einfach nur 1:1 weiterreichen kann. Ist vielleicht auch ganz interessant, weil viele Kunden fragen auch immer danach, wie gehe ich eigentlich damit um? Ja, wir wollen eine DevOps-Pipeline aufbauen und das heißt ja im Endeffekt, der Entwickler ist ja für alles verantwortlich. Wenn der auf den roten Knopf drückt, dann wird meine Produktionsumgebung heute überschrieben. Und das möchte ich vielleicht gar nicht haben. Ich möchte wirklich irgendwo nochmal sozusagen eine Kontrollinstanz haben und das kann eben ganz gut damit passieren, indem ich eben zum Beispiel hier diese Trennung mache, indem ich eben die Entwicklung bauen lasse, so ein Image erstellen lasse, die irgendwo zwischengespeichert werden. In meinem Fall war es jetzt eben hier Docker Hub, quasi als GitHub für Docker Images. Und Operations kann dann in ihrer Release Pipeline genau sagen, nimm mir Image A, B, C oder D. Datenbankänderungen. Wie gesagt, Wer sich heute noch nicht damit beschäftigt hat, sehr empfehlenswert, SQL Server Data Tools oder jetzt eben die Session von Konstantin gleich im Anschluss. Es gibt zwei Sachen, die ihr dabei beachten solltet, gerade eben, wenn ich so eine DevOps-Pipeline aufbaue und vielleicht eben auch, wie in meinem Fall, Websites nutze. Wenn ihr Deployment-Slots verwendet, bitte darauf achten, dass auch zum Beispiel hier die Änderungen in der richtigen Datenbank landen. Deployment-Slots, gerade eben, wenn ich Swapping betreibe mit Deployment-Slots, nehmen keine Rücksicht auf die entsprechenden Connection-Strings. Das heißt, da muss ich eben hier nochmal manuell reingucken und das entsprechend anpassen. Entsprechend auch eben, wenn es wirklich in der Deployment-Pipeline darum geht, Rollback-Strategien zu entwickeln, da auch vielleicht nochmal eine extra Runde drehen, sich überlegen, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn eben über meine Pipelines hinweg vielleicht auch eben das Schema geändert wurde und ich in weiterführenden Pipelines zum Beispiel eben auch noch eine Rückwärtskompatibilität haben möchte, weil ich eben wirklich einen Rollback mache. Was würde ich machen in dem Fall? Ich habe meinen ganzen Code deployed in die QA-Produktionsumgebung, in die Dev- und QA-Umgebung. Allerdings in der Produktion wäre eben noch mein alter Build in Flight gewesen, der vielleicht dieses Schema gar nicht hat, kracht dann die ganze Auswendung auseinander. Also da eben vielleicht nochmal wirklich drüber nachdenken, gerade eben, wenn ich von einer Stage in die nächste gehe, welche Informationen werden wirklich auch mit deployed und übertragen. Ja, zu guter Letzt. Also ich glaube, wir sind mit einer der wenigen Anbieter, die eigentlich für so ein komplettes DevOps-Ökosystem überall irgendwo eine Lösung haben. Die Frage ist natürlich immer für euch, welche Komponenten muss ich denn eigentlich da sozusagen zusammenstöpseln, dass das funktioniert? Das habe ich mit diesem Slide versucht ein wenig zu beschreiben, aber nehmt einfach nur aus dieser Session mit, wir haben, und zwar nicht nur für Windows, sondern auch für Cross-Plattform, sei es jetzt auf Linux, Unix, sei es jetzt vielleicht auch irgendwie eine andere Technologie, wir haben eine Möglichkeit, um hier auch wirklich sozusagen so eine komplette DevOps-Pipeline aufzubauen. Beginnend mit Visual Studio Online, was sozusagen wirklich unser Repository ist, was unser Build-System und Release-Management-System bereitstellt, bis hin über Komponenten, um die Infrastruktur zu betreiben mit System Center, Cloud, Windows, Azure und natürlich dann eben auch beim letzten Schritt, wenn es wirklich darum geht, Anwendungen zu überwachen, die Nutzungsstatistiken zu sammeln mit Application Insights oder eben auch mit System Center hier mit reinzugehen. Und das finde ich auch ganz gut. Wer kennt dieses Slide? Ist nicht von uns. Ja, das Periodensystem der DevOps-Tools. Und es gibt viele. Aber wir haben auch überall irgendwo eine Lösung. Egal, ob es um die Versionierung geht, ums Deployment geht, um die Beschreibung der Infrastruktur etc. Fragen? Keine Fragen? Wie lange haben wir jetzt noch? Finished. Ja, dann. Fast in time.